Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen am Welttag der Philosophie. Da soll Lust machen, sich über philosophische Themen auszutauschen. Und wir setzen da heute einen besonderen Schwerpunkt bei unserem Programm. Wir gehen nämlich einem Rätsel nach. Denn eigentlich ist die Philosophie für alle da. Es fällt aber auf, dass meistens Männer die großen Fragen unseres Seins debattiert haben. Warum ist das so? Der Antwort auf diese Frage wollen wir auch in dieser Sendung ein Stückchen näher kommen mit der Philosophin Cornelia Klinge, die sich unter anderem auch mit der Rolle der Geschlechter in ihrem Fach beschäftigt. Guten Morgen, Frau Professor Klinge.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Welttag der Philosophie heute, der wird immer am dritten Donnerstag im November begangen, ausgerufen von der UNESCO, ich glaube 2005. Was für eine Bedeutung hat der Tag für Sie?
Keine.
Okay.
Also eine kurze und schlichte Antwort. Und solche Welttage, die so verordnet sind von Institutionen, sind meistens für die Schwachen und die Armen und die Kranken dieser Welt, die sonst nichts zu sagen haben.
Das heißt, die Philosophie ist stark genug?
Die Philosophie ist eigentlich ein totes Fach. Es gibt einen abgeschlossenen Kanon. Und die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist heute so diversifiziert, dass eigentlich niemand sie wirklich beantworten kann.
Oh, dann werden wir vielleicht versuchen, ein paar Wiederbelebungsmaßnahmen heute zu machen oder trotzdem vielleicht Aspekte der Philosophie zu finden, wo man sagt, naja, da wird es sich vielleicht doch nochmal lohnen, drüber nachzudenken. Und vor allen Dingen, das ist ja unser Thema heute, einen anderen Blick einzunehmen, in dem Fall nämlich den weiblichen Blick. Und das ist ja eben lange vernachlässigt worden. Heute laden wir Sie ein, Philosophinnen kennenzulernen, zum Beispiel mein Gast Cornelia Klinge. Anlass ist der Welttag der Philosophie. Frau Klinge hat gerade schon gesagt, sie hält eigentlich nicht so viel von solchen Welttagen. Die Idee ist ja eigentlich, dass man über die Philosophie ins Gespräch kommen soll. Eben nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit Laien, Kindern und Jugendlichen. Suchen Sie diesen Kontakt, diese Gespräche gelegentlich?
Ja, gerne. Zum Beispiel in Sendungen wie Ihrer, wo ich gerne mal zu Gast bin. Und es gibt ja auch einige meiner Kolleginnen, die sich auf Philosophie mit Kindern spezialisiert haben. Ich bedauere, dass Philosophie als Schulfach so gut wie nicht mehr unterrichtet wird. Und ich würde eigentlich sehr dafür plädieren, dass sich alle Menschen für Philosophie interessieren oder interessiert werden von uns sozusagen Expertinnen, weil jedes Leben stellt philosophische Fragen.
Warum denken Sie, ist das gerade für Kinder oder Schülerinnen und Schüler wichtig?
Ja, weil die Philosophie stellt eigentlich Kinderfragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wozu bin ich da? Was tun die anderen mit mir? Was tue ich in dieser Welt? Also die einfachsten Kinderfragen, wie Gottfried Benn sie mal genannt hat, sind philosophische Fragen.
Wir können mal gerade nachhören, was Kinder über Philosophinnen und Philosophen sagen, denn wir haben nachgefragt, was glaubt ihr eigentlich, was machen denn Philosophinnen? Und Jule Eickmann war da in einer Schule unterwegs.
Es gibt unterschiedliche Sachen, die Philosophen machen. Die fragen ja nicht nur darüber nach, warum die Banane jetzt krumm ist.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Also weil wir uns Fragen stellen und sie nicht beantworten können.
Wenn ich nichts wissen würde, dann würde ich vielleicht nicht sein. Und wenn ich was weiß, dann bin ich halt da.
Naja, also wenn niemand nachfragen würde, dann würden viele Sachen unaufgeklärt bleiben. Wie, warum die Banane krumm ist. Wie, woher kommt der Wille, uns über andere Leute zu stufen?
Ich glaube, über so eine Fragen, da kann man eigentlich auch tagelang drüber reden, ob es richtig oder falsch ist.
Ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich das unbedingt werden will, aber es ist bestimmt auch ein cooler Beruf.
Also ich glaube, wenn ich Philosophin wäre, würde ich nur auf dem Sofa sitzen und nachdenken.
Wo denken Sie am liebsten nach, Frau Professor Klinge?
Exakt, auf dem Sofa. ich zitiere oft den Marquis de Sade, die Philosophie des Boudoir. Also das heißt, im entspannten Körper Befinden, kann man besser nachdenken.
Sie haben sich jetzt gerade fleißig Notizen gemacht bei dem, was die Kinder gesagt haben. Was hat Sie da besonders angesprochen?
Der Zusammenhang von Sein und Wissen. Also eine Schülerin hat gesagt, wenn ich nichts wüsste, wäre ich nicht da. Mhm. Und sobald ich da bin, will ich etwas wissen. Descartes würde zustimmen.
Der Welttag der Philosophie, der soll ja auch so ein bisschen zeigen, dass die Philosophie eigentlich eine notwendige Ergänzung zum Fakten- und Methodenlernen ist. Also manche würden vielleicht auch sagen, eine entscheidende Grundlage für alle anderen Disziplinen. Sie haben jetzt schon gesagt, ja, eigentlich ist die Disziplin aber tot, weil das Denken abgeschlossen ist. Das ist ja ein gewisser Widerspruch, oder?
Nein, das Denken ist nicht abgeschlossen, sondern der Kanon der Philosophie. Und sehr viele Kollegen und Kolleginnen an Universitäten unterrichten den Kanon. Mhm. Das heißt also, seit den Griechen oder den Vorsokratikern bis ins späte 20. Jahrhundert. Und das ist aber sozusagen ein abgeschlossener Kanon. Also ich kann zum Beispiel in meiner Bibliothek die Philosophiebücher am besten sortieren, weil da weiß ich, wo es anfängt und wo es aufhört. Mhm.
Kommt daher vielleicht auch dieses Gefühl, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun, eben wegen dieser Abgeschlossenheit des Kanons, das ist irgendwie abgehoben, das ist verstaubt, das steht in der Bibliothek.
Der Kanon ist andererseits jedenfalls für mich eine Fundgrube. Hm. Also ich gehe immer wieder zurück auf die ganz alten, auch auf alte Mythen. Im Moment bin ich am Mythos von der Cura, der fast unbekannt ist, wenig überliefert. Und von daher ist der Kanon eigentlich auch der Fundus.
Wie so eine Quelle, aus der man dann eben trotzdem dann noch weiter schöpfen kann.
Genau, und das ist die Aufgabe derjenigen, die das heute machen. Erstens dieses Wissen präsent halten, es wiederbeleben, es vermitteln an junge Leute. Und ich glaube, in ihrer Aufnahme von den Kindern hat auch jemand gesagt, das Nachdenken. Und ich sage oft, wenn mich jemand fragt, was mache ich als Philosophin, dann sage ich, ich denke nicht voraus, sondern ich denke nach. Und dieses Nachdenken, das heißt das Präsenthalten der Vergangenheit, aber jetzt nicht im exakten historischen Sinne, wie war es einmal, sondern was haben früher Menschen über das Leben gedacht und wie kann man das auch heute noch weiterführen, denn eigentlich sind, wie ich eben sagte, die Kinderfragen der Philosophie, die alten Fragen, die sich in jedem Leben neu stellen, die sich auch dadurch verändern, dass immer neue Menschen mitdenken, aber die eigentlich schon immer da waren, wie in jeder Kindheit.
Aber dazu müsste man natürlich es tatsächlich schaffen, das an die Menschen heranzurücken, dass man eben sagt, das hat wirklich was mit dir zu tun. Das sind diese Fragen, die wir uns alle stellen, ne?
Ganz genau.
Und mittlerweile stellen wir uns vielleicht aber auch andere Fragen.
Ja, das sind dann die Fragen der Wissenschaften oder der anderen Wissensgebiete. Und natürlich haben wir auch unterschiedliche Wissenssysteme. Wir haben Glaubenssysteme, dazu gehen Menschen in die Kirchen oder haben Religion. Und wir haben daneben inzwischen ausdifferenzierte wissenschaftliche Wissenssysteme. Und natürlich ist es günstig, so etwas zu haben wie die Philosophie, die die Sachen noch einigermaßen zusammenhält, obwohl das eine nicht mehr zu bewältigende Aufgabe ist, sozusagen, also wie Hegel noch ein wissenschaftliches System oder Philosophie als wissenschaftliches System zu betreiben. Das geht nicht mehr. Wir müssen uns in die Ausdifferenzierung der Wirklichkeit und der Wissenswirklichkeiten fügen.
Heute beschäftigen wir uns ja auch damit, dass der weibliche Blick quasi ein bisschen zu kurz gekommen ist oder gefühlt. Es gab natürlich Philosophinnen durch all die Zeiten, wurden vielleicht nicht immer Philosophinnen genannt, aber weibliche Gelehrte. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die Debatte wurde von Männern bestimmt. Sie haben sich auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit den Geschlechterverhältnissen befasst. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Warum waren Frauen in der Philosophie so wenig zu finden?
Ich würde der Philosophie da gar keine Sonderstellung einräumen. Das hat andere Lebens- und Wissensbereiche auch betroffen. Das heißt, Frauen waren zu vielen anderen Dingen auch als Politikerinnen, abgesehen mal von Königinnen, aber die auch selten selbstständig nicht zugelassen. Also da hat die Philosophie keine besondere Stellung.
Es gibt ja mittlerweile diesen Schwerpunkt feministische Philosophie. Was ist da anders? Wie wird da anders vorgegangen im Vergleich jetzt zur klassischen Philosophie?
Es wird eigentlich, und das halte ich auch immer noch für richtig und wichtig, dasselbe getan. Es wird der Kanon abgeklopft. Und der Kanon der Philosophie wird eben auch abgeklopft auf das, was da nicht vorkommt. Das ist zwar immer schwierig, etwas zu sehen in einem großen Feld, was da sozusagen einen blinden Fleck bildet. Mhm. Aber das war eigentlich die Aufgabe und dieser Generation gehöre ich noch an, die in den 70er, 80er Jahren eben den Kanon der Philosophie auf die blinden Flecken abgeklopft und angeschaut haben. Und inzwischen gibt es da sogar so einen Fachausdruck, Agnotology, dass die Lehre vom Nichtwissen und das Auslassen von übrigens nicht nur Frauen, sondern auch von vielen anderen
Gruppen
und Fragen des Lebens, das ist sehr charakteristisch. Wenn Sie erlauben, lese ich Ihnen einen Satz von Christa Wolf vor.
Na, sehr gerne.
Der ist nicht ganz einfach, ich lese ihn langsam. Sie schreibt, scheint es abwegig zu glauben, dass das Denken, hätten Frauen seit über 2000 Jahren an ihm mitgedacht, dass das Denken heute ein anderes Leben führen würde. Die Frage ist so raffiniert formuliert, dass ich sie nochmal nachformulieren möchte, nämlich das Denken würde heute ein anderes Leben führen. Und zum Beispiel hat sich die Philosophie sehr lange für die Fragen des Lebens und vor allen Dingen auch des alltäglichen Lebens nicht interessiert.
Und diesen Fragen werden wir heute im Programm und natürlich auch heute hier in der Sendung weiter nachgehen mit Cornelia Klinger.
Die Philosophin. Oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag im Deutschlandfunk Kultur.
Dieser Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen, wie früh hat er sich bei Ihnen gezeigt?
Sehr früh. Ich erinnere mich also als Teenager, dass ich mal zu meiner Mutter gesagt habe, ich werde die Welt nicht verändern können, aber ich möchte, wenn irgendwann in dieser Welt mal eine Atombombe explodiert und ich diesen Pilz sehe, dann möchte ich sagen können, ich kann es nicht verhindern, dass ich jetzt sterbe und mit mir sehr viele andere Menschen. Aber ich möchte dann sagen können, ich weiß warum.
Aber krass, sich solche Gedanken als Kind schon zu machen, woher kam das?
Naja, in den 50er und 60er Jahren war der Gedanke an die Atombombe eigentlich noch naheliegend. Wir haben es dazwischen vergessen und jetzt werden wir daran erinnert.
Wurde denn bei Ihnen zu Hause dann auch viel diskutiert? Also hatten Sie da jemanden, der oder die Ihre Fragen dann beantwortet hat?
Ich hatte keine Geschwister, aber gut gebildete Eltern, was für ein Philosophiestudium auch eine gute Voraussetzung ist. Meine Mutter war Psychologin und mein Vater war Mediziner. Und mit beiden habe ich sehr viel gesprochen. Mein Vater hat zwar immer sehr bedauert, dass ich nicht Medizin studieren möchte, sondern Philosophie und hat dann etwas zynisch zu mir gesagt, naja, du kannst dir das ja leisten.
Also für ihn war das sozusagen keine ernstzunehmende Wissenschaft oder warum hat er das bedauert?
Doch.
Oder wollte einfach nur eine Nachfolgerin haben?
Er wollte eine Nachfolgerin haben und war enttäuscht, dass ich seine Praxis nicht übernehmen wollte. Und er war aber immer sehr neugierig. Was hast du jetzt für eine Seminararbeit geschrieben? Und leider ist er kurz vor meinem Rigorosum, also kurz vorm Abschluss, mündlichen Abschlussprüfung gestorben.
Sie waren auch Schulsprecherin.
Ja.
Das heißt, das ist ja auch etwas, womit man sich mit Themen, Projekten auseinandersetzt. Gab es da bei Ihnen auch irgendwelche Schwerpunkte? Wie war das?
Ich weiß, in meiner Schulsprecherinnenzeit, wir haben es geteilt, zu dritt, drei junge Mädchen in einer Schule, die eigentlich mal eine Mädchenschule war und dann wurde sie für Jungs geöffnet und dann wurden plötzlich die Jungs Schulsprecher. Und da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir sind hier die Mehrheit und wir machen das. Und unser Projekt war damals ein großes Schulfest, wirklich ein Riesenfest, wo die Erlöse und die Einnahmen an ein Vietnam-Kinderdorf gingen.
Gab es dann auch weiter irgendwie gleich schon das Ziel oder die Idee, ich will Philosophie studieren und da einen Beruf draus machen oder ist das dann erst entstanden?
Das war ganz früh da. Das war schon in der Schulzeit da. Wir hatten einen Philosophielehrer. Immerhin hatten wir noch Philosophieunterricht, wenn auch ganz wenig und nur in der Oberstufe. Und der hat zu uns immer gesagt, ach, Philosophie ist nichts für Mädchen.
Wie hat er das begründet?
Gar nicht.
Okay, Punkt. Philosophie ist nichts für Mädchen. Sie haben dann in Köln studiert, Philosophie eben, aber auch Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften. Wie ist Ihnen denn dann da als Frau begegnet worden, also von den Kommilitonen und von den Professoren?
Naja, also Literaturwissenschaft und besonders Kunstgeschichte waren damals die höheren Mädchen, die höheren Töchterfächer.
Also das war okay.
Das war okay. In der Philosophie war es anders. Da saß ich dann in einem Oberseminar als einzige Frau unter einer größeren Gruppe von jungen Männern.
Und wie sind Sie miteinander da umgegangen oder wie sind die mit Ihnen umgegangen?
Erstmal gar nicht. Die sind alleine mit dem Professor in die Kneipe gegangen. In Köln war das viel Bier trinken. Ich habe später dann gesagt, das Einzige, was ich dort im Lauf meiner Philosophie-Promotion wirklich gelernt habe, war trinken.
Also das musste man dann, um dann irgendwie akzeptiert zu werden? Oder musste
man
Frau?
Man musste schon mitgehen und dann die ersten Versuche waren, das Mädel unter den Tisch zu trinken. Aber naja.
Aber war das die einzige Möglichkeit, um sich da irgendwie ein bisschen Akzeptanz zu erarbeiten? Oder kam dann irgendwann auch an, okay, die Kommilitonin hat vielleicht auch ganz gute Gedanken?
Ja, immer wenn es gegenüber dem Professor von der Gruppe der Studierenden schwierig wurde, haben sie mich vorgeschickt.
Ah, okay. Also diese Empathie und das zu vermitteln, das wurde ihnen dann schon zugetraut.
Genau. Und es gab auch eine junge Frau, die vor mir promoviert hat, die kannte ich auch gerade noch. Und in der Gruppe von den vielen Jungs gab es dann später eine junge Frau, die nach mir kam. Und wir haben uns auch sozusagen Gott sei Dank noch den Stab so gewissermaßen in die Hand geben können und haben uns über diese Situation unterhalten und lustig gemacht.
Nur lustig gemacht oder auch dann sowas wie Überlebenstipps ausgetauscht?
Ja, vielleicht auch.
Sie haben gesagt, Ihr Vater, der war sehr wohlwollend, hätte Sie gerne als Nachfolgerin gehabt, hat gesagt, okay, du kannst dir leisten, Philosophie zu studieren. Hat sich dann für Sie da irgendwie was geändert, nachdem er so früh gestorben ist?
Ich war dann Gott sei Dank unabhängig. Also ich konnte selber in der Philosophie berufstätig werden. Beziehungsweise in Köln erstmal ein paar Jahre in der Literaturwissenschaft und dann selbstständig.
War das denn dann eigentlich kompliziert? Also gab es da dann Widerstände, auf die Sie gestoßen sind als Frau in der Philosophie?
Naja, meine Kollegen haben oft zu mir gesagt, dass ich ja eigentlich nicht Philosophie betreiben würde, weil ich eben den Kanon nicht unterrichtet habe, sondern was ich mache, ach Frau Klinger, Sie machen Soziologie oder ja, vielleicht Kulturwissenschaft, aber mit Philosophie, also dass Sie nicht Platon unterrichten oder Kant, mit Philosophie haben Sie ja nichts zu tun.
Weil Sie sich zum Beispiel für Gender Studies interessiert haben?
Zum Beispiel, wobei ich mich nie für Gender Studies interessiert habe, sondern ich habe immer feministische Philosophie betrieben. Und das ist etwas anderes, weil es geht nicht nur darum, den Status quo zu untersuchen, wie in den Studies, sondern es gilt, die Welt zu verstehen, um sie zu verändern.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Philosophin Cornelia Klinge. Gerade hat sie uns von ihren eigenen Erfahrungen als Philosophiestudentin erzählt. Heute ist sie selbst Dozentin an der Universität Tübingen. Und Sie haben gerade erzählt, Sie waren während Ihres Studiums relativ allein unter Männern. Wie bunt gemischt ist die Zusammensetzung der Studierenden in Ihren Veranstaltungen heute?
Ja, sie ist bunter geworden, als sie zu meiner Studienzeit war. Und in Tübingen gibt es auch viele ausländische Studierende, besonders über das Erasmus-Programm. Mhm. Und die Philosophie hat sich in den letzten Jahrzehnten auch sehr verändert. Allerdings in eine Richtung, die ich selbst nicht so wirklich nachverfolgen kann, eher in Richtung analytische Philosophie.
Warum können Sie das nicht so nachvollziehen? Was heißt das?
Also ich habe, wenn man es auf Amerikanisch sagen sollte, sozusagen Continental Philosophy gelernt. Also das heißt klassische deutschen Idealismus, Philosophie der Moderne ab Descartes bis ins 20. Jahrhundert. Und das ist nicht mehr so beliebt und gefragt. Es hat sich, das Fach Philosophie hat sich verändert, eben in Richtung auf Sprachanalyse und Logik. Das wird enorm kompliziert, ist für mich kaum noch wirklich nachvollziehbar. Und ich kann dieser Verkomplizierung der Philosophie, die es eigentlich mit unseren Lebensfragen zu tun hat, persönlich nicht so viel abgewinnen.
Dadurch schafft man ja auch wieder Barrieren, ne? Also wenn man gerade sagt, die Philosophie ist eigentlich für alle da, wir wollen es offen gestalten. Und wenn Sie jetzt sagen, das wird verkompliziert, ist das ja dann wieder nicht sehr niederschwellig.
So ist es. Und auf der anderen Seite wird Philosophie auf Ethik reduziert. Also das, was man gerade noch den Schulkindern beibringen möchte, die nicht mehr in den Religionsunterricht gehen, das ist dann Sache der Ethik. Und die Philosophie hat sich sozusagen in diese beiden Richtungen aufgelöst. Also das eine ist sehr komplizierte analytische Philosophie nach angelsächsischem, hauptsächlich amerikanischem Vorbild. Und das andere ist Ethikunterrichtsphilosophie.
Was wäre denn Ihr Vorschlag? Also wie löst man das auf? Also dass man eben zum Beispiel sagt, ja, wir bemühen uns zum Beispiel nach wie vor mehr Frauen in die Philosophie zu bringen oder eben Menschen aus unterschiedlichen Gruppen.
Ja, ich würde für eben die Wiederbelebung der kontinentalen Philosophie plädieren, nämlich einerseits nach der Vergangenheit zu fragen, um die Gegenwart ändern zu können. Und nicht nur um eine sozusagen empirische Analyse, ein Bild der Gegenwart zu zeichnen, sondern und das wird ein bisschen sozusagen vernachlässigt. Nämlich, wenn Sie die Welt ändern wollen, und ich verstehe feministische Philosophie, ein Ansatz zur Weltveränderung. Also da ist feministische Philosophie horribile dictu auf der Seite von Marx. Die Welt verstehen, um sie zu verändern. Und seit Marx hat sich die Welt sehr schnell verändert und wir müssen jetzt versuchen, sie auch zu verstehen. Also das heißt, ein bisschen hinterherzukommen.
Sehen Sie denn nach wie vor, also mal abgesehen von diesen inhaltlichen Aspekten, die vielleicht den Zugang erschweren, strukturelle Benachteiligung noch? Also Sie haben ja vorhin beschrieben von den Männern, die da irgendwie wie so ein Klüngel da miteinander agiert haben. Wie ist das heute?
Das kann ich schwer sagen, weil ich nie an einer deutschen Universität länger als Gastprofessuren inne gehabt habe. Ich bin auch in Tübingen eine außerplanmäßige Philosophieprofessorin. Das heißt, ich kriege kein Geld für das, was ich unterrichte, was ich auch gut finde, weil dann habe ich sehr viel mehr Freiheit. Ich musste mich der Institution in diesem Sinne nie unterordnen.
Aber trotzdem könnte einen das natürlich dann auch ärgern, dass man oder Sie jetzt in dem Fall nie einen Lehrstuhl gehabt haben, nie berufen worden sind.
Nein, es hat mich tatsächlich nicht geärgert, weil ich in meiner Berufskarriere sehr viel mehr Freiheiten hatte.
Sie haben zum Beispiel ein Forschungsinstitut selbst mitgegründet in Wien. Haben Sie da tatsächlich dann auch schon bewusst in der Anlage Frauen gefördert?
Ja.
Wie haben Sie das gemacht oder wie sind Sie da vorgegangen?
Ich habe sie eingeladen. Ich habe sie an das Institut als Junior Fellows, wie wir es genannt haben, oder auch als Senior Fellows, das waren aber jetzt nicht alte Damen, sondern das waren halt die arrivierten amerikanischen, französischen, englischen Philosophieunterrichtenden oder auch Soziologinnen, Politologinnen und so weiter.
Dieses Institut, das haben Sie Institut für die Wissenschaft von Menschen genannt.
Muss ich korrigieren, Wissenschaften.
Ah, Wissenschaften. Okay, was meint das?
Wir hatten damals als ein paar junge Leute die Idee, dass wir sozusagen als ein ganz winziges Institut, wir hatten erstmal eine Dreizimmerwohnung, später haben wir uns vergrößert zu einem fünfstöckigen Gebäude, dass wir alles beim Tee erfahren sollten, was man besonders in Ost-West-Beziehungen, Ost-West-Europa, Beziehungen erfahren muss.
Beim Tee?
Beim Tee.
Das heißt also, erst wurde der Tee gekocht und dann saß man, hat sich Menschen eingeladen und hat sich dann quasi ausgetauscht.
Naja, später hatten wir dann eigene Büros, aber immer noch eine gemeinsame Küche und darüber haben wir dann sozusagen Vorträge gehalten. Wir haben dann auch später im Burgtheater Podiumsdiskussionen veranstaltet. Wir waren ein Start-up, aber wir haben uns sehr vergrößert.
Wie ist das denn eigentlich mit Ihren Studierenden heute? Wie findet da der Austausch statt? Weil gerade das ist ja auch in der Philosophie ein interessanter Gedanke. Also wie lässt man quasi den gedankenfreien Lauf, ohne dass eben nur die Professorin irgendwie ihre Gedanken diktiert?
Das ist die Kunst. Und ich Ich versuche im Seminar, ich mache keine Vorlesung, ich mache Seminare von früh um 10 bis nachmittags um 17 Uhr, mit Pause natürlich. Und in der Pause und nach dem Seminar finden auch noch Gespräche statt, also informelle Gespräche. Und ich versuche meine Studierenden, besonders die Frauen, zum Sprechen zu bringen.
Deutschlandfunk Kultur, heute an unserem Thementag interessiert uns der weibliche Blickwinkel in der Philosophie. Mein Gast ist die Philosophin Cornelia Klinge, die sich im Augenblick mit der Lebenssorge beschäftigt. Ich habe das gerade schon erzählt, ein Begriff, den sie selbst geprägt hat. Was meint er eigentlich, Lebenssorge?
Eigentlich so gut wie alles, was Menschen beschäftigt. Also die Lebenssorge beginnt eigentlich schon vor der Geburt, weil andere sich vor unserer eigenen Geburt schon Sorgen machen oder sich freuen, dass wir geboren werden oder es nicht so gut finden, dass wir geboren werden. Und wenn wir dann da sind, müssen sich andere Menschen um uns kümmern. Also Kummer und Sorge, übrigens zweiseitig. Einerseits negativ, passiv, ich habe Kummer, ich trage viele Sorgen sozusagen auf den Schultern. Und andererseits die aktive Seite, ich kümmere mich um dich und ich sorge für dich. Und das müssen alle Menschen am Anfang erfahren, sonst würden sie nicht lange überleben können. Und später im Leben müssen sie oder sollen sie oder können sie sich um andere Menschen kümmern. Und zwar nicht nur im Sinne von Körperpflege, sondern auch im Sinne des Unterrichtens, des Lehrens und Lernens. Es ist eigentlich bis ganz zum Schluss, wo wir auch wieder sozusagen sorge- und pflegebedürftig werden, am Anfang und am Ende, ist es bis ganz am Anfang, am extremen Anfang und extremen Ende, eine interaktive Tätigkeit. Sie haben es mit Menschen zu tun. Sie bauen keine Tische oder Studios, sondern sie haben es mit Akteuren zu tun, die ihrerseits aktiv sind. Ein Kind muss lernen wollen, eine Kranke muss gesund werden wollen und am Ende stirbt ein Mensch dann doch allein.
Und gerade in so einer komplexen Welt sind wir natürlich alle gefühlt zunehmend auf Hilfe angewiesen, nicht nur um diese Welt zu verstehen, sondern eben auch, keine Ahnung, immer wieder Momente, wo man überfordert ist, allein zum Beispiel das Smartphone zu bedienen, ne?
Ja, wir haben auch sehr viel mehr Möglichkeiten der Lebenssorge und die bietet uns nicht zuletzt die moderne Technologie. Und das ist eine Frage, die mich besonders interessiert. Wie verändert sich Lebenssorge im Zeitalter, ich würde sagen, der vierten industriellen Revolution?
Das heißt, dass sie weggedrückt wird, dass dann eben Roboter auf einmal diese Lebenssorge übernimmt? Oder wie meinen Sie das?
Das geht eigentlich nie ganz auf, sondern es gibt einfach sehr viel mehr technologische und auch sozialtechnologische Möglichkeiten. Sozialtechnologische Möglichkeiten, das nenne ich Expertenwissen. Also wenn Sie es in einem Wort zusammenfassen, Therapiekultur. Dass sie also mit ihren Sorgen als Kind, als Schulkind nicht mehr nur die Eltern oder die Geschwister haben, sondern man schickt sie dann halt zu den Psychologen und besonders gerne zu den Psychologinnen, die ihnen dann sozusagen aufs Fahrrad helfen. Und das ist einerseits eine gute Entwicklung, andererseits ist es eine kostspielige Entwicklung. Und sie hat auch Auswirkungen auf das, was Leben bedeutet. Es ist nicht nur ein Hilfsmittel, was ich in die Hand nehme, sondern es verändert Menschen auch. Und diese Fragen, diese gewissermaßen hinter der Sorge Arbeit stehenden philosophischen Fragen, die interessieren mich.
Und wenn wir, Sie sprechen jetzt gerade an Sorge Arbeit, lange wurde das ja quasi als etwas gesehen, was gar nicht besonders geschätzt wurde, was vielleicht auch gar nicht besonders wertig gewesen ist, sondern das haben dann zum Beispiel die Frauen erledigt oder früher die Herrschenden hatten vielleicht die Untergebenen, die dann Sorge getragen haben, ne?
Genau, also das war früher Leibdienst. Oder also in feudalen Verhältnissen Leibdienst, dass man also sozusagen Ladies in Waiting hatte für die hochgestellten Damen und Herren. Dann später, oder das eigentlich das Ideal wäre, Liebesdienst, wenn es auf Wechselseitigkeit beruht. Das ist aber aufgrund der Generationen und auch der Geschlechterdifferenzen nicht vollständig möglich. Also das heißt, Sorgearbeit ist im Idealfall wechselseitig. Aber wie ich gerade beschrieben habe, Sorge hat mit dem Anfang, dem Ende und auch mit Krankheiten oder Unfähigkeiten, Behinderungen zu tun. Und da ist es nicht ganz wechselseitig, sondern da ist es asymmetrisch. Und diese Asymmetrie widerspricht übrigens dem geläufigen Verständnis von Freiheit und Gleichheit. Und damit hat es die Lebenssorge mit Unfreiheit und Ungleichheit zu tun. Und zwar aber, ich würde daran festhalten, im ausgleichenden Sinne. Es sollen die Unfähigen befähigt und die Behinderten befreit werden, um als sozusagen selbstständige Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
Wir befinden uns ja auch gerade in einer Situation, Thema Lebenssorge, wo es heißt, es ist schwierig geworden. Wir befinden uns in einem Notstand. Da ist von Pflegekrise die Rede. Das ist ja eben Teil dieser Sorge, die Sie beschrieben haben. Und Sie haben sich da, glaube ich, auch für Ihr Buch, was im kommenden Jahr erscheinen wird, auf eine Art Spurensuche begeben. Was für Gründe haben Sie ausgemacht für diese Krise?
Ich habe mal einen Aufsatz unter dem Titel veröffentlicht und das wurde dann sehr geliebt, dieser Titel: Krise war immer. Das heißt, die Ungleichheit, die Nichtbezahlung oder die Schlechtbezahlung, die wir auch heute noch haben, auch in den Pflegeberufen, obwohl Pflege sozusagen professionalisiert wird, die hat immer bestanden. Also das war ein entscheidender Faktor von Geschlechterungleichheit, also das heißt der Minderstellung von Frauen in der Gesellschaft sehr lange. Und es war auch übrigens, und wir haben es indirekt auch angesprochen, ein Unterschied zwischen Klassen. Die Hochgestellten hatten Dienerschaft und die untergeordneten Klassen oder auch die Fremden im 19. Jahrhundert das Hausmädchen vom Lande. Also heute ist das inzwischen Polen, die Türkei oder Indien, je nach Weltregion. Diese Fremdarbeiter, die immer schlechter bezahlt waren, sowohl in der Pflegearbeit der häuslichen als auch in der Landwirtschaft oder in anderen Bereichen.
Wie löst man das jetzt aber auf? Also können Sie da als Philosophin mit dazu beitragen?
Als Philosophin kann ich nur eines tun. Ich kann nur sozusagen das Scheinwerferlicht der Aufklärung auf diese Verhältnisse richten und sagen, schaut hin, so war's. Das hat bis heute Nachwirkungen. Und damit es nicht immer so weitergeht, müssen wir diese Geschichte betrachten.
Deutschlandfunk Kultur am Welttag der Philosophie. Mein Gast ist die Philosophin Cornelia Klinge. Wir wollen ja heute an unserem Thementag so ein bisschen das Interesse für die Philosophie wecken und eben auch nachforschen, warum die weibliche Sicht so lange keine besondere Rolle gespielt hat. Und das Motto ist so ein bisschen die andere Seite des Denkens, die andere Hälfte des Denkens, so haben wir das auch mit überschrieben. Und Sie sagen, das ist eigentlich so ein bisschen kurz in der Formulierung.
Ja, wenn Sie es als Hälfte definieren, dann haben Sie ja gewissermaßen die männliche und die weibliche Seite so, als ob das einerseits das Gegenteil wäre und so, als wenn man es zusammenbindet, dass es das Ganze wäre. Das ist es nicht. Und das hat auch die feministische Philosophie am Anfang ein wenig falsch betrachtet. Die Frauen haben gedacht, ja, also wir sind das ganz andere Denken. Das stimmt so nicht, weil erstens, wir sind in diesem Denksystem auch erzogen worden, wir teilen es, und wir sind nicht die Einzigen, die von diesem männlichen Denken ausgeschlossen waren, sondern das betraf auch Fremde, Ethnizität, und es betraf andere Klassen, untere Klassen. Und deshalb haben wir eigentlich auch als Feministinnen begonnen, nicht nur von männlich-weiblich als einem dualen Gegensatz zu sprechen, sondern die anderen Ausgeschlossenen mit in den Blick zu nehmen. Ich würde sogar sagen, es ist ein besonderes Verdienst feministischer Philosophie, auf die Zusammenhänge verschiedener Arten von Ausschlüssen hingewiesen zu haben.
Vielfalt mitzudenken. Was begeistert Sie? Also ich habe gerade gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen Lust auf die Philosophie machen, oder dieser Welttag soll auch ein bisschen Lust machen. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss, weil die Sendezeit leider schon vorbei ist. Was begeistert Sie denn, wenn Sie philosophisch tätig sind, Sie nennen sich ja auch Privatgelehrte am eigenen Schreibtisch und wir haben vorhin gehört, am liebsten auf der Couch. Was sind da die Momente, wo Sie sagen, ja?
Ich unterrichte gerne Philosophie an der Universität Tübingen und ich freue mich immer, wenn ich das live dort tun kann, an dem Glitzern in den Augen der Studierenden, die denken, aha, so ist das also. Jetzt habe ich was verstanden.
Aha, so ist das also. Vielen Dank, Cornelia Klinger, dass Sie heute Vormittag hier gewesen sind und uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Vielen Gruß an die Studierenden in Tübingen. Und wenn Sie mögen, begegnen Ihnen heute den ganzen Tag noch mehr Philosophinnen bei uns im Programm.